Sie haben mein Herz so berührt, indem Sie gesagt haben, was Sie von meiner Arbeit halten. Darf ich Sie ganz kurz bitten, weil das für mich unheimlich wichtig ist, das kurz zu sagen, was Sie mir eben gesagt haben, über den Sinn jüdischer Exegese. Oh. Teilen Sie das mit uns. Das hat mich so tief berührt. Heute am heiligen jüdischen Sabbat, 50 Jahre nach Nostra Aetate. Jetzt bitte sagen Sie
es. Bin ich ein bisschen überfordert. Also wir haben über mehreres gesprochen. Zuletzt über den Messias.
Ne? Also der. Nein, mir geht um das Grundsätzliche, was Sie sagen, wie Sie profitieren von jüdischem Denken.
Ja, ja.
Dieses allgemeine Statement.
Also ich profitiere unheimlich als Christ vom jüdischen Denken, weil ich Jesus schlichtweg besser verstehe. Also die Bezüge sind immer ins sogenannte Alte Testament gerichtet. Also bei fast jeder Äußerung, Handlung, bei den Reden. Also ich, seit ich mich, und das sind schon Jahrzehnte, mehr mit dem Judentum beschäftige, verstehe ich die Bibel besser und tiefer eigentlich.
Ja, aber das heißt schon, das wollte ich nur einfach in den Raum gestellt wissen.
Wir haben aber noch mehr besprochen.
Dieses Grundsatzstatement fand ich toll. Nun will ich mich, sagen Sie doch, was Sie mit Thomas gerade besprochen haben, in Bezug auf die CD.
Ja, ich habe jetzt gefragt, ob jetzt unsere, also sowohl die Unterweisung, die Sie gegeben haben, wie unser Gespräch, ob das aufgenommen wird und ob man das eben als CD auch eventuell von Ihnen erwerben könnte.
Genau, und das fand ich nämlich wunderbar, was die Michaela sagte. Ich habe Seminare, da wird am Ende eine Liste verteilt mit allen Teilnehmern, die eine solche CD gebrannt von einem Teilnehmer, und Thomas Ness kann das ja machen, in seinem Studio, zugesandt bekommen möchten. Ich habe oft Seminare, in denen Menschen sagen, das war so dicht, was wir im Seminar erarbeitet haben, können wir das in Ruhe nacharbeiten, in Gestalt einer CD. Die kann man käuflich erwerben. Ich habe viele Seminare, da wie gesagt, da wird ein Obolus entrichtet, natürlich für die Mühe desjenigen, ein Name auf einer Liste verankert, er schickt das dann zu Ihnen nach Hause, sodass Sie auf einem CD-Player, du machst das ja MP3-mäßig, sehr komprimiert.
Ich kann das komprimieren.
Ja. Komprimiert
im Moment ist es WAV.
Aber genau.
Das kann auch jedes Gerät.
Wenn es komprimiert ist, kann man das ja auf modernen CD-Playern gut hören. Wer wäre denn an so etwas interessiert? Dass die CD nicht nur im YouTube steht für die Öffentlichkeit unter Löschung der Namen, sondern Sie am Morgennachmittag unter Leistung eines Obolus auf einer Liste sich eintragen und von ihm dann für das ganze Seminar eine CD zugesandt bekommen, um es mehrfach zu hören. Wer wäre daran interessiert? Gut, sehen wir ja schon mal ein paar einige. Und vielleicht ergibt sich ja noch mehr. Und dann könnte man ja morgen eine kleine Liste zur Verfügung stellen. Diejenigen, die es wünschen, tragen sich ein, leisten einen bestimmten Betrag. Damals im anderen Seminar waren es so zwischen 5 und 10 Euro für diese Kompakt-CD. Und du bist so lieb und schickst es den Leuten nach Hause.
Genau.
Das so nebenbei. Okay, ich wollte noch etwas, haben wir in der Pause auch was ganz Wichtiges gesagt zum Thema die Brüder Abel und Kain. Sagen Sie den Gedanken der gesamten Gruppe. Das fand ich unheimlich wichtig. Wir sind ja immer noch beim Thema Hevel, Nichtigkeit. Und Sie haben mir was Schönes gesagt. Die Mutter Eva hat ja zwei Söhne. Den einen benennt sie ja Kain, steht ja deutlich da. Der andere wird gar nicht von ihr benannt, sondern er ist einfach Hevel. Schauen Sie noch mal kurz in Genesis 4. Vorhin unsere Frage vor der Kaffeepause. Ganz kurz in Genesis 4 noch mal schauen, damit wir das Thema von Kohelet weiter haben. Ich lese mal den Satz vor. Und sie war schwanger, gebar Kain, und sie sprach, ich habe einen Sohn bekommen mit Hilfe des Herrn. Und nach diesem Sohn, nach diesem Satz, den sie ausspricht, benennt sie ihren Sohn der Erworbene. Ich, das ist wiederum die Ichhaftigkeit, das werden wir ja auch noch besprechen. Hat ja Renon angesprochen. Salomo beklagt alles Ichhafte, ich habe, ich wollte. Und sie sagt, ich habe einen Sohn bekommen mit Hilfe des Herrn und nennt ihn daraufhin Kain. Und bei Abel steht nur, und sie gebar wieder Abel, seinen Bruder. Bei Abel fällt was auf? Dass er gar keine Etymologie hat. Dass die Mutter gar nicht sagt, weshalb sie ihn so nennt. Heißt es einfach nur, und sie gebar wieder Abel, seinen Bruder. So dass wir hier was sagen können, sagen Sie es uns, Bruder. Was Sie mir vorhin schön gesagt haben.
Das ist vielleicht so eine Art Typbezeichnung, so wie Loser oder sowas.
Ja, oder noch tiefer, wenn sie den Namen selbst nicht gibt, wer könnte ihm den Namen gegeben haben? Jetzt sind wir nämlich ganz tief. Wenn sie den Namen ihm nicht direkt gegeben hat, wer könnte ihm denn Gott geben? Das ist nämlich auch die Möglichkeit. Genau, man kann sagen, entweder hat sie ihm den Namen gegeben, aber weil es nicht direkt steht, expressis verbis, sondern sie gebar weiterhin, schauen Sie einfach im Text, und sie gebar wieder Abel seinen Bruder. Da wird gar nicht gesagt, sie sprach, Sie wissen ja, wenn Kinder im Judentum geboren werden, spricht die Mutter einen Satz, wenn sie an die Kinder Jakobs denken, da sprechen die Mütter immer einen Satz und daraufhin heißt der Sohn nach diesem Programm der Mutter. Kennen Sie ja von den Söhnen Leas und Rachels. Genesis 29 und 30. Die Mutter spricht ein Wort und das Kind heißt danach. Hier haben wir es nur damit zu tun, Abel kommt in die Welt und kriegt keinen Namen, kriegt kein Programm von seiner Mutter. Und es wird auch die Bedeutung nicht aufgeführt. Und daraus können wir ableiten, wenn es hier steht, sie gebar wieder Abel, seinen Bruder, könnte man daraus ableiten, dass dieser Name eben von Gott ihm gegeben wurde. Dass Gott selbst sagt, dieser Mann hat nur eine kurze Phase auf Erden, sein Leben ist ein Dunst, der dahinschwindet, etwas, das kommt und geht, im hebräischen Hevel, ein Nichts, ein nicht greifbares, was aber für Gott dennoch eine große Bedeutung hat, wenn wir eben berücksichtigen, dass es nicht nur dieses irdische Leben gibt, sondern dass es etwas gibt, was darüber hinausgeht. Und dazu möchte ich unbedingt Sie nochmal bitten, den Gedanken aus Genesis bei Augen zu behalten. Wie wird der erste Mensch erschaffen? Sagst du es gerade nochmal, Thomas. Wie wurden wir? Wie wurde Adam überhaupt erschaffen, wenn ich das nochmal bitten darf?
Aus der Erde. Und dann kam der Einhauch.
Genau. Und woher kommt dieser Einhauch?
Von Gott,
direkt. Und wo ist Gott? In der Ewigkeit. Bitte, ich möchte Sie ja einladen, mit mir in die Tiefe zu gehen, nicht darum zu philosophieren, sondern schön fest in der Bibel zu bleiben. Die Bibel ist so ein kostbares Buch. Darin stecken alle Antworten dieser Erde. Noch einmal, der Mensch ist ein Klumpen Erde. Ganz am Anfang, wissen Sie ja alle noch aus Schultagen. Der Mensch ist ein Klumpen Erde. Gott haucht in ihn oder bläst in ihn, wie es heißt, den Odem des Lebens, Lutherbegriff, ein. Und da war der Mensch ein lebendig Wesen, steht in der Schrift. Das wissen Sie bitte alle. Und wenn man sich fragt, wenn Gott in ihn einhaucht, heißt das ja, in uns steckt etwas Unvergängliches, etwas Unverwesliches, was eben aus der jenseitigen Welt kommt. Denn wenn jemand etwas haucht, noch dazu, wenn es eben heißt, Gott haucht in ihn ein, muss es ja von Gott kommen. Und da Gott die Ewigkeit ist, die über allem steht, muss in uns zwangsläufig, ich denke, das leuchtet in ihm ein, etwas geben, was unsterblich ist, was direkt von Gott kommt. Und das weitergespannt, diesen Bogen ausgespannt auf Abel, kann es bedeuten, die Bibel kann uns das durchaus sagen, Abel hat irdisch gesprochen nur eine kurze Zeit gelebt, wie lange auch immer er gelebt hat, 16, 17 Jahre. Und sein Hevel sein, wenn es denn eben sein Programm war, das gar nicht einmal von der Mutter kam, vielleicht von der Mutter oder vielleicht von Gott und der Mutter, kann bedeuten, sein Leben, sein irdisches Leben war kurz. Im Gegensatz zu Kain, der lang lebte und Kinder hatte, dann zwar auch stirbt, aber doch ein reiches Leben überblicken kann. Hevel ist derjenige, der formal gesehen, wie Sie sagen, der Loser ist oder der Verlierer, der Niedrigstapler. Aber die Bibel will uns einladen, nachzudenken. Wenn Abel genauso in der Ewigkeit Gottes geschaffen wurde, der Hauch des Menschen, der Hauch Gottes, kann es nicht bedeuten, dass er dann etwas auf einer anderen Ebene erleben darf, was weit über das, was irdisch war, hinausgeht? Fragezeichen. Ich wiederhole den Gedanken, den ich Ihnen schenken möchte, aus einer reichen jüdischen Tradition, in der wir Juden da intensiv nachdenken. Wenn Abel schon so heißt, einen sehr provokanten Namen hat, der mit Nichtigkeit zu tun hat, wenn wir aber zugleich wissen, so argumentieren wir Juden, dass er genauso in der Ewigkeit Gottes steht, weil Gott ihn ja behaucht hat, eingehaucht hat mit dem ewigen Odem und dieser Odem ja nur zu Gott zurückkehrt und nie verschwinden kann, kann es nicht bedeuten, dass Abel eine kurze Etappe hier auf Erden vollbrachte, eine Aufgabe erfüllte, um dann in der Ewigkeit, aus der er ja kommt, Hauch, und in die er zurückgeht, dann dieses Leben, das auf Erden kurz war, auf einer viel anderen Tragweite zu Ende zu bringen.
Aber bitte. Philosophie, was Sie uns sagen, Theologie.
Das ist Theologie.
Ja, Theologie. Ja. Wo ist da die Grenze?
Ja, die Theologie, pass auf, Theologie heißt, dass ich mit, darf ich Sie bitten? Ich habe Sie gebeten, es stört mich, wenn Sie zu zweit sprechen, weil ich dann den Faden verliere. Ich möchte Sie bitten, sowohl Ihren Zuspruch als auch Ihren Anspruch in die Gruppe zu tragen. Noch einmal, es ist ein theologisches Seminar. Und ich breite Ihnen die Schätze des jüdischen Denkens aus. Und die Schätze jüdischen Denkens zirkulieren immer um Gott. Es geht immer um Gottes Willen. Und wir arbeiten mit der Bibel und wir philosophieren nicht irgendwie herum. Es geht nicht darum, dass ich irgendeine philosophische Schule vertrete, sondern ich vertrete Ihnen gegenüber Gedanken großer jüdischer Gelehrten. Und ich lade Sie einmal, das Thema Philosophie bis morgen Mittag komplett aus Ihrem Vokabular zu streichen, damit Sie merken, welcher Schatz in der Theologie, in der Arbeit mit der Heiligen Schrift, und ich fokussiere nur die Heilige Schrift und leite aus der Heiligen Schrift Gedanken ab, die ich zu neuen Thesen formuliere.
Als Kain geboren wurde,
darf ich Sie bitten, es stört mich.
Als Kain geboren wurde, hat sie gesagt, ich habe einen Mann vom Herrn.
Das ist der Sohn.
Sohn,
der Sohn. Genau, der Erworbene.
Als Sohn, aber warum sagt er, ich habe einen Sohn?
Gute Frage, warum sagt sie, ich habe einen Mann erworben? Weil sie in ihm vielleicht schon den Mann, den gestandenen Mann sehen möchte. Vielleicht möchte sie in ihm schon das sehen, was aus ihm entwickelt wird. Und Sie notieren bitte, es geht darum, ich habe erworben. Sie haben das vorhin so schön herausgearbeitet. Was ist für Eva wichtig? Sagen Sie in Ihren Worten. Sie haben es doch vorhin schon in Ihren eigenen Worten gesagt. Ich, das Ichhafte. Ich habe erworben. Sie ist extrem egozentrisch. Und das wird unser Thema auch bei Kohelet sein. Wenn ich mein Leben nur auf das Ego fokussiere, wenn Sie es bitte notieren, wenn ich mein Leben nur auf das Ego fokussiere, ich habe erworben, ich habe mir angebaut, sagt ja Kohelet, haben wir vorhin ja gelesen, ich habe mir gebaut, ich habe mir erwirtschaftet, ich habe mir das gemacht. Wenn Sie nur in diesem Ich-Denken sind, dann kann Ihr Leben nicht in die Fülle hineinführen, in die die Bibel uns hineinführen will. Und Kain ist der Mann, der von Gott Erworbene. Ich habe ihn erworben. Sie sieht sich im Vordergrund. Sie schläft mit ihrem Mann, sie ist der erste Mensch, der durch Geschlechtsverkehr gezeugt wird. Ich habe ihn gezeugt und er ist, wird eines Tages ein großer Mann werden. Ich habe. Hevel ist die Antithese. Da geht es nicht darum, bleiben wir nur am Bibeltext. Keine rumphilosophieren. Wir arbeiten theologisch sauber am Text. Tiefgründig. Fundamental. Und Kain, Abel ist der Mensch, der die Nichtigkeit darstellt. Das Egolose. Das Egolose. Wir sind in einem ganz tiefen Punkt schon angelangt. Es geht darum, Egohaftigkeit oder Egolosigkeit, wenn Sie es notieren wollen. Egohaftigkeit, Ego, ich habe erworben, ich bin wichtig, ich habe mir die Gärten gebaut, ich habe mir all das gebaut, was in der Bibel steht. Oder bin ich in der Egolosigkeit? Und Hevel ist die Egolosigkeit. Hevel führt uns in etwas hinein, was zeigt, dass das Ego nicht im Vordergrund stehen muss.
Spielt denn da der Vater jetzt wirklich da keine Rolle? Also nur als Frage, also bei der Namensgebung des Kindes.
Meistens gibt die Mutter den Namen Michael. Die Bibel anschauen, ist es der Vater spielt schon eine Rolle. Aber die Mutter hat im Judentum eine ganz große Rolle, im jüdischen Denken, im biblischen Denken. Die Mutter gibt in den meisten Fällen den Namen, weil sie die prägende Gestalt im Leben eines jungen Menschen ist. Die Mutter, darum ist das Judentum sehr stark matrilinear, mutterorientiert, mutterlichkeitsorientiert. Das Judentum wird geprägt durch die Mutter und darum ist ein Jude, das wissen Sie wahrscheinlich, derjenige, der von einer jüdischen Mutter und nicht von einem jüdischen Vater geboren wird. Die Mutter prägt das Kind und interessanterweise, gut, dass Sie sagen, die Mutter gibt dem Knaben oder dem Mädchen den Namen. Seltenst der Vater, weil die Frau, weil die Mutter so eine prägende Rolle auf das Kind, auf das Leben des Kindes ausübt.
Hebel nochmal. Man könnte ja auch sagen, der Mensch, der seine Nichtigkeit erkennt, der ist gar nicht mehr nichtig.
Sehr schön.
Der ist im Sinne des Schöpfers, des Himmels, wesentlich geworden.
Ja. Oder anders ausgedrückt, darf ich den Gedanken aufgreifen? Die Bibel will uns sagen, wenn wir auch nochmal zurück zu Salomo kommen, Dunst der Dünste, er steigert das ja, alles ist Dunst. Er spricht es ja sehr deutlich aus. Schauen Sie auf Ihren Text nochmal. Alles ist Dunst. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seiner Mühe, damit er sich abmüht unter der Sonne? Und jetzt möchte ich Ihnen noch was Schönes schenken. Dieses unter der Sonne oder unter dem Himmel. Ich frage Sie mal ganz direkt, was löst das Ihnen auch aus, wenn Sie antithetisch versuchen zu denken? Salomo sagt ja, welchen Vorteil, Text oben, 389, welchen Vorteil hat der Mensch von all seiner Mühe, damit er sich abmüht unter der Sonne? Welche Tiefe, denken Sie bitte textbezogen, nicht darum gesponnen, nur am Text orientiert. Wir machen ganz harte Bibelarbeit. Was bedeutet der Text für Sie, wenn Sie ihn präzisestens anschauen, wie ein Anästhesist, wie ein Chirurg? Schauen Sie ihn. Schauen Sie auf den Text. Welchen Vorteil hat der Mensch? Schreiben Sie erstens auf, es geht um den Mensch, nicht nur um den Juden. Schreiben Sie auf, es ist der Adam. Wir sind wieder bei Adam. Im Hebräischen heißt es Ha-Adam. Wenn Sie bitte mitschreiben, Hevel Avalim, Mahitron La-Adam. Es ist nicht nur an den Juden gerichtet, Bruder, sondern an den Menschen. Wenn Sie es bitte notieren. Es ist ein Buch, das sich an den Menschen richtet. An Adam. Der Mensch schlechthin. Der Mensch ist der Adamssohn. Adam kommt von der
Adama.
Adama und Adama ist die Erde. Schreiben Sie auf, da ist ein ganz konkreter Bezug zwischen Adam und Adama. Bitte notieren Sie das hier. Adam ist der Erdling. Buber übersetzt ihn an anderer Stelle der Erdling oder der Erdenkloß. Erdling, Erdling von Adama. Sie notieren bitte, Adam, wir sind alle Adams Kinder, ist der Erdling oder Erdenkloß und Adama ist die Erde. Wir sind eben eng verbunden mit der Erde und doch haben wir etwas, was über das Irdische hinausgeht, über dieses Ego-Behaftete hinausgeht. Und jetzt noch einmal den Satz. Welchen Vorteil, denken Sie scharf, Sie können alle scharf denken, welchen Vorteil, stellt eine Frage, achten Sie darauf, in einer sauberen Bibelarbeit, in einer Uni in Jerusalem, müssen Sie sauber am Text argumentieren.
Ja, ich würde sagen, er hat den Vorteil, dass es seine
Existenz... Nein, keine Antwort. Ich will vorhin, Sie müssen erst den Text analysieren. Warum stellt er eine Frage? Weil er selbst provozieren will, nachzudenken. Er hat ja noch gar nicht, er hat ja nicht einmal ein Urteil aufgestellt. Er stellt eine Frage. Welchen Vorteil hat Adam von all seiner Mühe, habe ich ihn unterstrichen, damit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Professor an der Universität in Jerusalem sagt, wenn du mir das nicht gründlich erklären kannst, fällst du unten durch. Fällst du unten durch. Zeigen Sie mir, dass Sie qualifizierte Christen sind, die jüdisch denken können, die in die Quellen Ihres Glaubens hineinsteigen können. Zeigen Sie, dass Sie tief denken können. Ich habe es jetzt, sag's noch einmal. Welchen Vorteil, jedes Wort ist eine Perle. Denken Sie mit mir nach, Sie haben eine brillante Übersetzung, Übertragung. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seiner Mühe, damit er sich abmüht unter der Sonne? Welche Tiefe steckt da drin? Bomben, Perlen, Goldstücke. Nein, noch, ich will keine Antwort. Ich will, dass Sie die Frage verstehen. Er stellt seiner Versammlung eine tiefe Frage. Wir sind die Versammlung sozusagen. Versuchen Sie herauszuarbeiten, was er zwischen den Zeilen, zwischen den Worten ausspricht. Das ist das Heilige Schrift, liebe Freunde. Das ist voller Tiefgang. Das ist voller Weisheit. Was vermuten Sie? Was wagt er zu sagen? Welchen Vorteil hat der Mensch, der Adam, von all seiner Mühe, ich betone extra das Wort, seiner Mühe, damit er sich abmüht, Verstärkung von seiner Mühe, unter der Sonne? Was bedeutet das? Was sagt er? Wissen Sie, allein darüber kann man nebenbei eine Doktorarbeit schreiben. Allein über diese thematische Formulierung, über diese Konstruktion, über die Aneinanderreihung von Worten können Sie ein Ozean schreiben. Ich will Sie ja nur anregen, Ihnen die Freude präsentieren an der Arbeit mit der Schrift. Vermuten Sie mal was. Was will er damit in anderen Worten sagen? Versuchen Sie. Bitte die Dame.
Ich denke, welchen Vorteil hat der Mensch, wenn er sich abmüht? Er ist Mitgestalter an der Schöpfung.
Ja.
Ja. Er gestaltet ja mit.
Ja. So sehe ich das. Ja, aber wo ist die Kritik? Wo ist die Kritik an seinem Satz? In dieser Frage, Liebe, ist da die Kritik. Eine Enttäuschung, eine Enttäuschtheit. Und diese Enttäuschtheit möchte ich ja mit Ihnen herausarbeiten. Es ist ja nicht nur einfach eine Frage, welcher Tag ist heute? Oder was hast du, wie sieht denn der Erwin aus?
Es ist das negative ökonomische Denken in dem Wort vor.
Zum Beispiel, ja, richtig. Ja,
welchen Nutzen?
Nutzen. Genau. Das heißt, zu welcher erschütternden Erkenntnis.
Was
zu
bringt welchen, mir das?
Ja, modern wird schon, genau.
Sinnfrage,
noch ein bisschen. Okay. Sagen Sie noch was?
Nee, es geht eigentlich um das Sein und den Sinn.
Genau. Jetzt helfe ich Ihnen noch ein Stück weiter. Parallelisieren Sie mal Adam und Sonne. In einer wissenschaftlichen Arbeit, in einer großen jüdischen Hochschule, müssen Sie immer in die Tiefe gehen. Der Prof sagt, schauen Sie sich die Tiefe an. Meine großen Lehrer sagen, geh in die Tiefe. Geh noch mehr vor. Geh noch weiter vor. Ich bin noch nicht zufrieden mit dir. Du musst die Bibel noch tiefer verstehen. Und das möchte ich mit Ihnen machen, damit Sie was davon haben. Damit Sie wirklich einen Vorteil haben. Wenn Sie mit Ihrem jüdischen Bruder arbeiten. Noch einmal, schauen Sie sich an die Parallelität zwischen Mensch, Adam und Sonne. Wenn Sie schauen, welchen Vorteil hat der Mensch, Adam, unter der Sonne? Welche Polarität, welche Belastung oder welche Bedrängnis hat Salomo erfahren, aus der er uns herausführen will? Wenn Sie Adam anschauen, der unter der Sonne steht, was ist das Problem für ihn? Woran merkt er, dass es so nicht sein kann? Dass es was anderes gibt. Jetzt habe ich es Ihnen schon was in den Mund gelegt.
Der Mensch kann in seiner Erdhaftigkeit nur irdische Daten tun.
Jetzt kommt's.
Und die Sonne ist das Himmlische, das tut himmlische Daten. Und er merkt, er kann ja nur irdisches, himmlisches.
Jetzt Sonne sind wir ganz tief drin. Ganz tief drin. Gehen Sie weiter.
Die Sonne geht auf über Gute und Böse.
Richtig, richtig. Und wofür steht Sonne? Wenn Sie die Sonne anschauen, wofür steht Sonne? Für das Leben auf der Erde. Jetzt sind wir bei ganz wichtigen
Punkten. Unter der Sonne.
Sagen Sie es, Bruder.
Unter der Sonne.
Was ist dann die Implikation?
Auf der Erde.
Richtig, genau. Im Klartext, wir werden immer tiefer. Immer tiefer. Also, Adam ist der Irdische, der Erdenklos, haben wir notiert.
Abhängig von der Sonne.
Und darum sagt Salomo, und dann die Mühe. Mühe ist immer, ich muss Ihnen das auch sagen, das Wort Amal, das hebräische Wort für Mühe hier, Amal, A-M-A-L, können Sie mal aufschreiben nebenbei, heißt wirklich irdisches Trachten. Nicht ein Trachten nach höheren Werten. Dazu muss man eben Hebräisch sehr gut können, das darf ich Ihnen ja mitteilen. Schreiben Sie auf, das hebräische Wort für Mühe muss man kennen, und das kenne ich und vermittle es Ihnen als Ihr Bruder, heißt Amal. ein hebräisches Wort, das heißt Amal. Es gibt verschiedene Worte für Arbeit. Und dieses Wort A-M-A-L heißt irdisch gebundene, harte, körperliche Arbeit. Ich wiederhole, irdisch gebundene Malochen, sagt man doch auf Fränkisch. Ja. Nicht wahr? Malochen, ja. Habe ich schon gehört auf Fränkisch. Du musst heute malochen. Du musst mal erben.
Jiddisch.
Kommt aus dem Jiddischen, aber ist fränkisch geworden. Mal, schreiben Sie auf, kommt alles aus dem Jiddischen. Malochen, harte, körperliche Arbeit unter der Sonne nach den Bedingungen dieses irdischen Lebens. Wir werden immer tiefer. Sie schreiben auf, Adam, Salomo stellt die entscheidende Gretchenfrage. Welchen Vorteil, was hat, Vorteil ist auch etwas im Hebräischen, das heißt im Hebräischen, welches Überdauernde, schreiben Sie auf, welches Überdauernde. Das Wort, Vorteil im Hebräischen ist etwas, was noch tiefer geht als das deutsche Vorteil und heißt, welches Überdauernde hat es, wenn der Mensch nur sich als Adam sieht, als Erdenkloß oder Erdenmensch, der malochen geht, der schaffen geht, der erwerben geht, 30 Jahre lang Anästhesie macht?
Den Arsch aufreißt.
Sie haben gesagt, sowas will ich hier nicht in Gegenwart von Elmar Kozil sagen, aber wenn Sie sagen, darf ich es wiederholen? Wenn er solche den Arsch aufreißt, die harte Arbeit macht, 30 Jahre lang 10.000 Menschen anästhesiert und sich abmüht, hat sich abgemüht als Anästhesist und Sie auch und ich auch und dann noch dazu unter der Sonne. Das heißt, wenn Sie sich im Hebräische Bibelarbeit heißt, jedes Wort hat Bedeutung. Das wissen Sie ja von mir, durch vorherige Seminare. Jedes Wort wird von uns Juden, und Jesus kannte das, und Paulus kannte das. Alle großen Männer haben so gearbeitet und so formuliert. Das heißt, Salomo will sagen, was überdauert mein irdisches Werken, mein irdisches Malochen, wenn ich nur auf das Äußere fixiert bin? Ich wiederhole, wenn ich nur auf das Äußere rosen, auf die Maloche, auf unter der Sonne, auf Tag und Nacht und Sonne und Winter, Sommer und Winter, nur auf das Äußere fixiert bin, habe ich dann wirklich etwas, was mich überdauert? Und das hebräische Wort für Vorteil, Yitaron, mal kurz ausgesprochen, müssen Sie nicht aufschreiben, heißt überdauern, hinausreichen, über das Irdische hinausreichen. Salomo stellt eine ganz wichtige Frage. Ich habe mir alles angeschaut, sagt der König. Hatte alles, die Weiber da, die 1000 Weiber da und die Gärten und die Höfe und die Pferde und die Esel, alles, sagt er doch deutlich. Und dann kommt er eines Tages zu der sehr nüchternen Erkenntnis, als 70-Jähriger, als 80-Jähriger, und sagt, jetzt, ich habe doch alles, was ich will. Alles. Mit Augenzwinkern, mit Fingerschnipsen kriege ich die Weiber ins Bett und kriege die besten Tauben gebraten, etc. Aber er stellt sich eine ganz tiefe Frage, eine ganz tief existenzielle Frage. Ist das alles? Ist das alles, was mich als Adamskind, wenn Sie es notieren, ausmacht? Ich wiederhole, damit wir schon ein paar Dinge aufschreiben können, schreiben Sie gerade auf. Ist es alles, was mich den Adam ausmacht? Ich diktiere es Ihnen, Sekunde. Schreiben Sie gerade auf. Ist es alles, was mich den Adamsmenschen ausmacht, dass ich mich nur auf das fokussiere, was unter der Sonne ist, hier unten? Dieser ständige Wechsel, der immer wiederkehrt, Sonne und Mond und Tag und Nacht, ist ja immer wieder das Gleiche, ist ja nichts Neues unter der Sonne, sagt er. Und da hat er recht. Rein faktisch gesprochen, ist immer das gleiche Spiel. Jetzt haben wir Herbst, dann kommt der Winter, dann kommt der Frühling, ist immer das gleiche, ist nichts Neues, gar nichts Neues unter der Sonne. Das müssen wir erst einmal aushalten, das müssen wir erst aufschreiben. Und wenn man das innerlich zur Kenntnis nehmen, dass da schon eine gewisse Regularität ist, Perpetuität, eine Ewigkeit, eine ständige Wiederholungsdynamik, da kann man natürlich zu dem Punkt kommen, ja, sage mal, ist das alles, was ich bin? Muss ich jeden Tag einfach nur aufstehen, essen, aufs Klo gehen, malochen, erwerben, anästhesieren, heimkommen, mein Bier reinschieben, dann wieder ins Bett gehen? Kann das alles sein? Merken Sie, das ist die Tiefe dieser Frage. Jetzt kommt erst
genau wie der Kohelet das erkannt hat, so haben wir das bei Augustinus. Mein Herz ist unruhig.
Wunderbar. In dir. Brillant. Und das ist nämlich Parallele. Der Punkt. Parallele. Er erkennt nämlich, dass wir in uns die Unsterblichkeit haben, wenn Sie das notieren. Das wollte ich erst heute Nachmittag sagen, aber weil Sie so fortschrittlich sind, will ich es jetzt schon aussprechen. Notieren Sie, Salomo erkennt, dass wir in uns etwas haben, was übermenschlich, sprich über das Irdische hinausgeht, und die Unsterblichkeit haben. Sie haben es durch Ihren schönen Satz mit Augustinus ausgesprochen. Ich wiederhole, Salomo ringt sich durch zu einer ersten vorsichtigen Vermutung, nennen wir es mal. Wir sind ja noch gar nicht weit. Er wagt eine erste Vermutung, dass in uns etwas ist, darum stellt er es ja auch als Frage. Er fragt sich selbst ja, nicht nur die Menge. Er fragt sich, kann es das alles sein, dass ich nur malore? Er sagt dann, strahlt die Sonne auf, kommt die Sonne hinab, sie strebt zu ihrem Ort. Er sagt, er schaut sich die Welt einfach an, wie sie ist. Und wenn man sich die Welt mit irdischen Augen anschaut, mit irdisch fleischlichen Augen anschaut, kann man zu einer nüchternen, bedrückenden Erkenntnis Gottes kommen, da ist ja weiter nichts da. Es ist ja immer wieder ein Kreislauf, aus dem ich nicht rauskomme. Jeden Tag der gleiche Kreislauf. Ich muss essen, die Sonne kommt, dann geht sie nieder, dann lege ich mich ins Bett etc. Und das spricht dafür, dass Salomo erkennt, es kann doch nicht nur sein, dass ich in diesem Zyklus, in diesem Kreislauf verhaftet bleibe. Es muss doch etwas geben, eben dieser Vorteil, dieses, was hinausgeht, was unsere Rose sagt, mit dieser Seele in mir, die darüber hinausgeht. Und das habe ich Ihnen ja vorhin erklärt, das ist ja das, was Genesis sagt, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Wir werden nachher über diese Ebenbildlichkeit auch sprechen. Darum schaue ich mir als Jude ja immer die Bibel ganz an. Weil ohne die Bibel, Schöpfungsbericht, Genesis, ohne diese grundlegenden Gedanken über die Schöpfung des Menschen, verstehe ich Kohelet nicht. Und Kohelet weiß genau, dass es am Anfang des Schöpfungsprozesses hieß, Gott nahm einen Klumpen, haucht ihn in den Odem ein und erst dann wird der Mensch lebendiges Wesen. Nicht nur durch den Erdenkloß, durch die Materie. Wir haben in uns etwas, was die Materialität übersteigt. Wir haben in uns etwas, sagt er hier schon ganz vorsichtig, was die reine Materialität, aus der wir stammen und die wir ja auch verkörpern, übersteigt. Wenn zum Beispiel mein Freund sagt, einen Menschen nach dem anderen anästhesiert, ist er ja nur mit Körperlichkeit konfrontiert. Sie sehen ja einen Körper. Oder der Chirurg, der sieht ja nur Fleisch. Der sieht die Sehnen, der sieht die Blutgefäße, der sieht das Herz, der sieht die Herzkammern, der sieht die Vorhöfe. Die Vorhöfe, die Herzkammern. Sie ist ein Chirurg, beziehungsweise ein Anästhesist, wirklich ja nur Fleisch. Haufen Fleisch. Mit Blut und das jeden Tag 30 Jahre lang. Da kann natürlich ein Mensch, mein neuer Freund, sagen, ja, ist das alles? Ist der Mensch wirklich nur, gestern Abend habe ich auch drüber nachgedacht, als mir erklärte, wie er Menschen anästhesiert, worum ich ihn ja bat. Da habe ich mir überlegt, mein Gott, bin ich wirklich nur ein Stück Fleisch, das zum Metzger gebracht wird? Der Metzger ist Chirurg, der schneidet raus und rein und dann gehe ich nach Hause und bin wieder gesund. Bin ich nur ein Stück Körper? Sind wir nur Körper, an dem geflickt und geschnitten wird und dann nach Hause geschickt wird und Pillen rein und dann wieder weg? Kann das sein? Sie sehen, die Frage stellt sich auch modernen Menschen. Nicht nur dem Salomo 1000 vor. Jeder Mensch ist irgendwann, wenn er wirklich mit Gott in Beziehung tritt, konfrontiert mit der Frage, was bin ich? Das können Sie auch notieren. Was bin ich in meinem Dasein? Können Sie gerne notieren. Was bin ich in meinem Dasein vor Gott? Was bin ich in meinem Dasein vor Gott? Ich bin einerseits sehr materiell, einen fleischlichen Körper, haben wir alle, aber ich bin unendlich mehr, und das daran will er sich ja hindurchringen. Aber die Gefahr, und das ist ein Punkt, die Gefahr, dass wir uns im Körperlichen, im Materiellen, im Irdischen verlieren, gerade in unserer verrückten Zeit, Shopping, ist unheimlich groß. Wir leben in einer Gesellschaft, die wirklich diesen Wert, diesen übermateriellen Wert vergessen hat. Es wird nur noch geshoppt und das rund um die Uhr und in allen Palästen, in allen Regionen dieser Republik. Aber viele Menschen merken, trotz des Shoppings sind wir nicht erfüllt, weil unsere Seele, die sie ja nannten, nicht abzuspeisen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, nur mit Äußerlichkeiten. Wir haben zwar einen Körper, aber wir sind eine Seele. Wir haben einen Körper, aber wir sind eine Seele. Eine unsterbliche Seele, die im Ebenbild Gottes, wie die Bibel sagt es ja, geschaffen wurde. Und das ist das Thema von Kohelet. Sie wollte das sagen.
Ist Amal, das Wort für Mühe, das gleiche, was Gott benutzt, nachdem der Adam und seine Frau vom Apfel gegessen haben? Er sagt, im Schweiß eures Angesichts werdet ihr euer Brot verdienen.
Richtig.
Mit Mühe ist das gleiche,
genau.
Amal.
Richtig, genau. Das gleiche Wort, das dort für die Mühe benutzt wird, wird er auch benutzt. Richtig.
Aber er sollte das wissen.
Bitte?
Salomo sollte es wissen.
Natürlich.
Warum? Salomo sollte wissen, dass es so ist. Er sollte wissen, aber das Abmühen, das Amal, das Abmühen, auch im Schweiße des Angesichts unter dieser Sonne,
ja,
die den Schweißer provoziert, ist ja auch eine Folge dessen, was der Mensch getan hat, was in ihm steckt,
ja,
sozusagen.
Ja. Das heißt, was heißt das in Bezug auf Salomo? Salomo sagt uns ja, dass er einen Weg, sagen wir es mal so, einen Irrweg gegangen ist. Er ist ein Holzweg gegangen. Er sagt das in seinem Buch deutlich. Er ist ein Holzweg gegangen, er ist ein Irrweg gegangen, er hat sich zu sehr blenden lassen von der Äußerlichkeit des Lebens. Das sagt er deutlich. Er sagt es ja, schauen Sie hier auf Seite 390. Groß legte ich mein Tun an, schauen Sie sich genau an 390 unten. Groß legte ich mein Tun an, ich baute mir Häuser, habe ich ja unterstrichen. Ich pflanzte mir Rebenhänge rein, ich machte mir Gärten und Haine und pflanzte allerlei Frucht, aller Art Fruchtbäume da rein. Ich machte mir Wasserteiche, daraus einen Wall, Bäume sprießen, zu tränken. Ich erwarb mir Knechte, Haussöhne waren mir eigen. Dann sagt er weiter, auch viel Erwerbs an Rindern und Kleinvieh war mein. Mehr als aller, der vor mir war, in Jerusalem waren, auch stapelte ich Silber und Gold, ich schaffte mir Sänger, ich wurde groß und nahm zu. Was heißt das in Klartext? Sagen Sie in Ihr Wort, sagen Sie es deutlich. Worin steckt er?
Der steckt in der Falle seiner selbst.
Eben, er steckt in Ego. Schreiben Sie es auf, er sagt es deutlich. Ich habe den Satz doppelt unterstrichen auf 391 um. Ich wurde groß und nahm zu. Und wer nahm nicht zu in seinem Inneren? Wer?
Gott.
Gott natürlich.
Weil wenn er sein ganzer Raum von ich besetzt
eben.
Ist.
Eben, wenn mein ganzes Leben besetzt ist von mir. Und es gibt von Meister Eckhart, kennen Sie Meister Eckhart, so decken sich Judentum und Christentum. Meister Eckhart sagt in einem seiner schönen Meditationen, seiner großen Predigten, Meister Eckhart ist ein Begriff, der Dominikaner, er sagt, mein Ich muss klein werden, damit mein Gott groß wird. Können Sie aufschreiben. Das ist das Thema in anderen Worten von Kohelet. Mein Ich, ich wurde groß und nahm zu. Mein Ich muss klein werden, damit Gott in mir, darf ich Sie bitten, damit Gott in mir groß wird. Das nannte er damals Vacare Deo. Ich mache mich leer für Gott. Vacare Deo heißt sich leer mit Doppel-E. Tieren Sie, ich mache mich leer für Gott. Die Großen, Sie sehen, wie Judentum und Christentum, auch der Sufismus, sich in diesen Denkrichtungen berührt, deckt. Und hier sagt es ja deutlich, und gar meine Weisheit stand mir bei. Und er sagt, wenn was meine Augen alles wünschten, 391 habe ich unterstrichen, schauen Sie, für nichts versagte ich Ihnen, auch nicht weigerte ich mein Herz aller Freude, meine Mühe. Ich wandte mich der Allheit meines Tuns zu und der Mühe, dass ich es zu tun, mich abgemüht hatte. Und dann das Ende vom Lied, und da alles ist Dunst, ein Trachten nach Wind und kein Vorrang unter der Sonne. Das ist eine deutliche Sprache. Wenn Sie lernen, mit jüdischen Augen tiefgründig am Text der Heiligen Schrift des kostbarsten Werkes auf Erden zu arbeiten, werden Sie alle Antworten finden, die Ihnen ein Rabbi bzw. die Gott uns selbst stellt. Er legt ein Bekenntnis ab. Wenn Sie so wollen, ist das ein großes Bekenntnis. Ein großes Bekenntnis eines sicherlich weisen Mannes, der viel gelernt hat und der auch gute Seiten hatte. Ich will ja Salomo nicht schlecht machen. Aber wir schauen uns ja nur den Text an. In diesem Text kapituliert er vor seiner überzogenen Egozentrik. Ich wiederhole, in diesem Text kapituliert Salomo vor seiner überzogenen Egozentrik. Und als König von Jerusalem war er natürlich verführbar. Jeder Mensch ist verführbar. Und König Salomo war verführbar durch die Weibergeschichten und durch die Massen von Gold und Silber, was er ja alles beschreibt. Und in 1. Könige haben wir ja deutlich gesagt, wird es ja auch beschrieben. Er hatte Rosse und er hatte Gold und er hatte Dukaten und er hatte Bronze und er hatte Juwelen, er hatte Massen. Alles wurde ihm hingeworfen. Und das hat ihn gerade als ein Reifenmann mit 50, 60 oder was eben geblendet. Und er spricht es aus. Und darum ist dieses Buch unheimlich kostbar, weil ein Mensch ganz offen darlegt, was ihn gestört hat. Kennen Sie übrigens in der christlichen Literatur auch ein Buch eines großen Mannes, Sie wissen es bestimmt, der ebenfalls ein Bekenntnis ablegt über die Irrwege seines Lebens und dann zu Augustinus Confessiones, schreiben Sie auf, die müssen Sie sich auch mal anschaffen. Bitte notieren Sie, ein großer Mann, Augustinus, Aurelius Augustinus, ein ganz großer Kirchenvater im 4. Jahrhundert, hat furchtbare Geschichten getrieben, mit Weibern und mit Essen und Trinken und Stehlen, alles. Alles hat er getrieben, was man nur treiben kann, ein Salomo. Ohne dass er König war. Und dieser Mann kommt an den Punkt, an dem er merkt, ich kann so nicht weiter. Die schönsten Weiber im Bett nützen mir nichts. Das schönste Essen und Trinken nützt mir nichts. Die schönsten Goldjuwelen, die ich kriege, nützen mir nichts. Ich sehne mich nach Gott. Er schreibt es. Und daraus ist ein weltberühmtes theologisches Werk geworden, die Confessiones. Bitte kaufen Sie sich die. Im Reklam gibt es die für 10 Euro, so ein dickes gelbes Buch. Die Confessiones von Augustinus sind für mich Weltliteratur geworden. Und genauso dieses Versammlerbuch. Ein Mann auf dem Höhepunkt seiner Macht hat alles, was er will und hat doch nicht das Entscheidende. Wenn Sie es gerade bitte notieren. Ein Mann auf dem Höhepunkt seiner Macht, auf dem Höhepunkt seines Reichtums, hat alles, was er will unter der Sonne, darum habe ich ihn nochmal unterstrichen, und doch fehlt ihm das Entscheidende in seinem Leben. Oder um es noch schärfer auszudrücken, er hat alles und hat doch nichts. Er hat alles und hat doch nichts. Er hat alles Materielle, was man sich vorstellen kann. Die Gärten, die Weiber, das Herz, das Trinken, was er alles so sagt. Silber, Gold. Und dennoch sagt er am Ende, 391, und da alles ist Dunst, alles, nicht nur etwas, Jutta, alles ist Dunst, Hakolhevel. Und ein Trachten nach Vergänglichem, nach Dahinwehendem, nach Nichtgreifbarem. Und es hat keinen Vorrang, es hat nichts Überdauerndes, wenn ich nur unter der Sonne bleibe. Und dieses Wort unter der Sonne ist ja ein wichtiges Wort, ist ein Schlüsselwort. Nämlich, er bleibt eben nur unter der Sonne. Er bleibt eben nur auf den irdischen Gesetzmäßigkeiten menschlichen Lebens haften. Ich wiederhole für Sie, er bleibt eben nur bei all seinem Trachten, nur in der einen Dimension menschlichen Lebens, nämlich in der körperlich-irdischen Dimension. Und das führt zu einem Schiffbruch. Das führt zu einem Schiffbruch. Nämlich, wenn ich nur trachte, was kriege ich noch und wie kriege ich noch mehr äußere Genüsse in mein Leben und die Seele, diesen Odem des Lebens, nochmal Bibel, den Odem des Lebens, der mich innerlich entscheidend ausmacht, wenn ich diesen Odem vernachlässige, vernachlässige ich die entscheidende Dimension meines Seins.
Erstmal zu Augustinus. Ohne diese Erfahrungen hätte er keine Weisheit erworben. Und zweitens zu Kohelet oder zu Salomon. Er sagt ja dann, es hat auch alles seine Zeit. Später sagt er, es hat alles seine Zeit. Es ist zwar auch nur irdisch, aber es ist auch notwendig, dass ich. Es hat seine Zeit, bis ich reich bin, es hat seine Zeit.
Richtig. Machen wir noch. Einverstanden. Aber haben Sie den...
Ich möchte was dazu sagen.
Sagen Sie was.
Muss ich unbedingt, um Weisheit zu erlangen, so wie jetzt bei Augustinus oder so, unbedingt in jedem Sumpf
erstmal
warten, um Weisheit zu erlangen?
Wunderbar.
Ich auch auf anderen Wegen warten.
Wunderbar.
Wenn mir nur jemand was sagt, dann verstehe ich das vielleicht schon. Ja, ja. Aber das Leben bringt einen in Situationen, wo man seine eigene Weisheit dann erfüllt und erfahren muss.
Genau. Achso, ja, ziemlich viel jetzt schon angesammelt. Ich denke, wir sollten nicht vergessen, es ist Salomo, der das alles schreibt und spricht. Ist nicht ein Irgendwer, es ist der, der den ersten Tempel, das Haus Gottes gebaut hat. Und trotzdem, wie ist das möglich? Trotzdem ist er, ich würde sagen, dem Kain in sich verfallen.
Genau, das finde ich wunderbar, dem Kain in sich verfallen. Er ist dem Kain in sich verfallen,
und dann
dem rein Äußerlichen.
Nachdem er Kain geworden ist, erkennt er, es ist alles Abel. Also das ist sozusagen...
Wunderschön formuliert.
Wie ein dialektischer Umschwung.
Wunderschön formuliert. Er war rein kainitisch. Und darum, und interessanterweise, nachdem er all das tut, erwerben, Kain heißt ja der Erworbene, haben wir vorhin gesagt, nachdem er alles erwirbt, was man nur erwerben kann, er beschreibt es ja ehrlich. Das ist wiederum das Schöne an seinem Buch, übrigens, dass er deutlich ausspricht, ich bin nicht befriedigt, ich bin nicht erfüllt. Alle 12 Kapitel thematisieren den einen Punkt, die ehrliche Bestandsaufnahme eines großen Juden im 9. Jahrhundert vor der Zeitrechnung, indem er sagt, ich habe das und das getrieben, ich habe das und das veranstaltet. Und was ist das Ende vom Lied? Gar nichts ist das Ende vom Lied.
Ich bin Kain und Abel.
Ja, das ist in Ordnung. Einverstanden. Aber zunächst,
die Dynamik ist da,
ein Mensch, der alles haben will und doch merkt, ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich stehe da mit wirklich nichts. Ich bin ein Hebel zum Schluss. Dankeschön. Ich wollte ein Kain sein, war auch ein Kain, habe den Kain voll ausgelebt. Und was steht da? Wie Goethe sagt in Faust, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor, Goethe Faust. Und das muss man offen erstmal aussprechen. Das macht wiederum die Größe dieses Buches aus. Ich möchte, dass Sie mich nicht missverstehen. Das Buch ist für mich große, heilige Literatur. Ich wiederhole, das Buch ist für mich heilige Schrift. Und das Große an dem Buch ist, dass ein Mensch uns einen Einblick gibt in sein Innerstes. Dass er nichts versteckt, sondern offen sagt, ich habe alles getrieben, was man nur treiben kann. Und dennoch möchte ich euch, und das ist Ihre Frage, Rose, der Öffentlichkeit sagen, lernt von mir. Ich möchte nicht, dass ihr in die gleichen Fallen tretet und das wiederholt, was ich gemacht habe, sondern ich möchte euch bestimmte harte Lernerfahrungen im Leben ersparen. Das ist der Sinn des Buches. Natürlich muss jeder seine Lernerfahrungen machen, aber wenn ich einen Meister habe, einen Versammler, ein Prediger, ein Mann vom Format Salomos, der mir sagt, hör zu, das wird er nachher auch sagen, mach das nicht. Geh nicht nur nach dem Äußeren. Häufe nicht nur Geld und Schichten an, dann ist das doch für mich eine unheimliche Erleichterung, wenn ich weiß, ein Meister wendet sich an mich und sagt, du, ich habe so viel Schiffbruch erlitten in meinem Leben, ich empfehle dir, die Leute, die dazuhören, mach das nicht. Erspar dir den Schmerz. Du kannst den Schmerz gerne bekommen. Nimm ihn dir. Geh mit den Weibern ins Bett. Mach deine Geschichte mit Gold und Silber. Mach ruhig. Aber ich sage dir, am Ende deines Lebens kommt die bittere Rechnung. Die bittere Rechnung kriegst du serviert. Aber garantiert, sagt er. Ich auch. Er sagt ja, ich war König und ich habe gedacht, mir wird keine Rechnung serviert. Die Verführung ist ja groß. Ich habe doch alles, ich kann doch alles. Ich krieg doch die gebratenen Tauben in den Mund gelegt. Und dennoch sagt er, selbst wenn ich, der König von Israel, der ich mir alles leisten konnte, zu dieser bitteren, zu dieser ernüchternden, zu dieser schmerzhaften Erkenntnis kommen muss, um wie viel mehr, du kleiner Angestellter irgendwo auf der Straße, der du ja nicht dir alles leisten kannst. Ich konnte mir alles leisten, sagt er. Ich konnte mir alles leisten. Und dennoch habe ich nichts davon. Verstehen Sie die Logik? Wenn ein Mann, der sich alles leisten kann, von dem man sagen könnte, dann hat er doch eine Befriedigung davon. Dann muss er doch glücklich sein, wenn jemand wie die Queen in Buckingham Palace sich alles leisten kann. Der kann doch nur vordergründig gesprochen glücklich sein. Wobei Sie wissen, dass die Queen auch ihre Sorgen hat. Sie hat sehr viel Sorgen. Aber wenn ein Mann vom Rang Salomos sagt, ich hatte alles und dennoch habe ich nichts, weil ich stehe da und bin traurig und enttäuscht, weil ich die Beziehung zu Gott nicht gepflegt habe, dann können Sie umso mehr als Zuhörer seiner Versammlung sagen, ja, dann nehme ich mir das doch zu Herzen. Dann erspare ich mir doch diesen Schiffbruch. Bestimmte Lernerfahrungen bleiben Ihnen nicht erspart, aber ich muss nicht bestimmte Dinge wiederholen, von denen ein weiser Mann mir sagt, du, ich empfehle dir, mach das nicht. Fang lieber früher an, deine Beziehung mit Gott zu pflegen. Darauf wird es ja hinauslaufen. Ich wiederhole, fang lieber früher an, nicht erst wie ich mit 50, 55, 60, deine Beziehung an erster Stelle zu stellen und nicht den Reichtum und die Weiber, sondern deine Beziehung zu Gott. Das wird er ja deutlich aussprechen, sehr deutlich. Wenn er sagt zum Beispiel, geh, iss und trink und freu dich an dem, was Gott dir gegeben hat. Das hat mit Demut zu tun. Wenn König Salomo diesen berühmten Satz ausspricht, iss und trink und freu dich an dem Herrn, hat das mit Demut zu tun. Einfach Demut. Demut vor Gott ist die Voraussetzung einer gelingenden Beziehung mit Gott. Das sagt auch Augustinus, sagen alle großen Männer der Welt. Demut ist die Voraussetzung einer erfüllenden Beziehung mit Gott. Ich wiederhole, wenn Sie es wollen, können Sie es aufschreiben. Demut ist die Voraussetzung einer erfüllenden Beziehung mit Gott und letztlich eines erfüllenden Lebens. Wiederhole, Demut ist die Voraussetzung einer erfüllenden Beziehung mit Gott und eines erfüllenden irdischen Lebens. Das wird er deutlich aussprechen, indem er zum Beispiel sagt, freu dich an die Kleinigkeit des Lebens. Dein tägliches Essen, das wir um 11:45 kriegen, dieses wunderbare Essen in 14 Heiligen, ist für mich für keinen Menschen selbstverständlich, gar nicht selbstverständlich. Wenn Sie zum Beispiel die Asylanten anschauen, unser neues Thema in Deutschland, ist gar nicht selbstverständlich. Und das ist eine Demut, zu der sich König Salomo hindurcharbeitet, sozusagen herunterarbeitet, sage ich ganz bewusst. Er arbeitet sich herunter von seinem Größenwahn. Ich muss das Gold und das Silber und die gebratensten Tauben des Orient haben. Das ist eine neue Leistung in ihm. Er korrigiert sich. Er erkennt, es geht auch ohne Tauben. Und es geht auch ohne diese überzogene Egozentrik. Ich habe mir gebaut, ich habe es nicht unterstrichen. Ich habe mir, ich mein Herz, meine Sänger, mir Silber, ich erwarb mir. Er ist voll im Ich-Programm, voll im Ich, voll im Ego. Und da kann ein erfüllendes Leben mit Gott nicht gelingen. Und dennoch ist das Buch groß, weil er ganz offen sagt, Leute, ich bin gestrandet. Leute, ich bin gestrandet. Und ich möchte euch, den Zuhörern, diesen Schiffbruch ersparen. Das macht dieses Werk zur Weltliteratur.
Ja, das ist am Anfang gestern Abend.
Der Raum.
Ja, ich taste ja das Wort Gottes gerade durch diese Auslegung und spüre, was das Wort hier und heute sagen will. Dann natürlich fragt mich dieser Kohelet an, welches Lebensmodell biete ich meinen Kindern an?
Sehr schön. Und du hast ja 10 an der Zahl.
Richtig. Welches Lebensmodell, wenn es auch einer ist, jedes Kind ist mein einziges auch. Wenn es ein Kind ist, welches Lebensmodell biete ich?
Und was kannst du als erste Antwort schon geben aufgrund unserer ersten beiden Kapitel?
Natürlich. Die erste Frage, die meine Frage ist, was ich meinen Kindern sage, ist, die erste Sache ist, suche Gott. Das ist die erste Sache.
Wunderbar.
Dann,
suche Gott.
Die anderen Dinge finden sich von selbst.
Ja.
Genau. Das ist wie so ein Würfel, das sortiert sich alles von selber, wenn sozusagen die Grundvoraussetzung da stimmt.
Ja.
Das ist meine Erfahrung, die ich gehört habe aus diesem Buch.
Aus Kohelet?
Aus diesem Genesis. Ganzen Buch da.
Die Bibel.
Ganzen Bibelbuch.
Ja. Und jetzt möchte ich aber noch eins bitten.
Und das was mir dieses Wort, also deswegen möchte ich Ihre Form auch oder der rabbinischen Betrachtung einfach auch, was diese rabbinische Form der Betrachtung angeht, ist einfach eine textorientierte Betrachtung, die wir so als Katholiken vielleicht neu lernen müssen.
Ja, und die dir gut tut, die du wertschätzt.
Ja, natürlich.
Wunderbar. Ich möchte noch eins sagen, darf ich ganz, jetzt sind Sie dran, sagen Sie was. Sie wollten was sagen.
Nee, das...
Wer wollte noch vorhin was sagen?
Ich glaube, hier war noch...
Was bevor ich das Aufgabe, was uns sagt, wer wollte noch was ergänzend sagen? Thomas?
Ja, das Herz, genau.
Zum Herz noch kurz.
Mhm. Weil das habe ich so... Hier sind diese ganzen räumlichen Beziehungen in diesen ersten beiden Kapiteln, also unten die Erde, die Kreisläufe, die Himmelsrichtungen und so weiter. Mhm. Und Salomo schaut sich das alles mit dem Herzen an. Es bezieht sich immer alles auf das Herz. Mhm. Das Herz forscht, es fragt, es sucht, es zweifelt. Mhm. Und im Grunde geht es darum, wie kann er dieses Herz zum Wohnort Gottes machen?
Brillant. Sag jetzt nochmal ganz langsam, damit er ankommt. Der Satz war brillant.
Sein Herz zum Wohnort Gottes machen.
Wie kann ich mein Herz, können Sie notieren, das ist druckreif. Wie kann ich mein Herz zum Wohnsitz Gottes machen? Und ich sage, ich bin im Feuer. Danke. Es gibt so wunderbare Menschen.
Weil er hat ja diesen Tempel gebaut.
Lassen Sie mich gerade den Satz aufgreifen, sonst geht er verloren. Wie kann ich mein Herz, wenn Sie es notieren wollen, zu Ihrem Vorteil notieren Sie es, nicht mir und eine Freude zu machen. Ich will Ihnen ja nur dienen mit meinen Worten und mit meiner Bitte, dass Sie aufschreiben. Ich will ja nur Ihnen dienen. Wie kann ich mein Herz zum Wohnsitz Gottes und nicht zum Wohnsitz meines Egos machen? Ich wiederhole. Wie kann ich mein Herz, mein gottgegebenes Herz, zum Wohnsitz Gottes machen und nicht zum Wohnsitz meines süchtigen Egos? So scharf habe ich es noch in keinem Seminar formuliert, weil Sie mich ja auch inspirieren. Wie kann ich mein Herz, mein göttliches Herz, das ist ja von Gott, und Herz steht ja nicht nur für das Organische, sondern für das Spirituelle. Wie kann ich mein Herz, mein spirituelles Herz, zum Wohnsitz Gottes, des Erschaffers des Lebens, meines Schöpfers machen und nicht mein süchtiges, gieriges Ego. Und nicht mein süchtiges, gieriges, habgieriges Ego. Das ist genau das Thema. Und jetzt will ich noch kurz etwas sagen. Herz ist im Judentum immer Sitz der Weisheit. Aber es gibt eine göttliche Weisheit und es gibt eine menschliche Weisheit. Das müssen Sie bitte auch notieren. Er sagt ja immer wieder, ich habe mich ja notiert, ich habe mein Herz allem hingegeben, alles, was mein Herz wollte. Er sagt, man könnte natürlich sagen, später spricht er auch von der Weisheit. Das ist doch schön, wenn er sich der Weisheit hingegeben hat. Aber Weisheit ist etwas Polares. Es gibt eine göttliche Weisheit, eine Weisheit, die mir von Gott gegeben wird, was Augustinus ja später auch seine Erleuchtung nennt. Und es gibt eine menschengemachte Weisheit, Philosophie zum Beispiel. Und Salomon sagt, nein, ich habe leider zu lange mich mit menschlichem Denken, mit menschlichen Fantasien, mich mit menschlichen Überlegungen, kurz menschlicher Philosophie beschäftigt. Und Gottes Weisheit, die Erkenntnis des Herrn, seiner umfassenden, alle Maße übersteigenden Weisheit vernachlässigt. Und darum sagt er, wie unser Thomas Ness sagt, das Innere muss korrigiert werden. Ich will ablassen von diesem Trachten nach Menschlichem. Das menschliche Trachten kann sowohl materiell ausgerichtet sein, Milliarden, Yachten, Haus, Millionen, Juwelen, kann aber auch eine menschliche Weisheit sein, die ebenfalls nicht gut ist. Sie wissen ja, ich muss Ihnen ja nicht sagen, was vor 70 Jahren in Deutschland los war. Da kam ja auch ein Mensch, ganz kurz, wenn ich das sagen darf, sprach ja von der Vorsehung Gottes. Und zu was hat es geführt? Zu 55 Millionen Toten. Sie sehen, man kann sogar den Namen Gottes missbrauchen. Er sprach ja von der Vorsehung Gottes. Man kann sogar Gott missbrauchen, wenn man eben ein Verbrecher ist, wenn man ein Egozentriker ist. Und Deutschland, wir vor 70 Jahren, Sie wissen, dieses Jahr markiert ja ebenfalls ein wichtiges Datum, 8. Mai 1945, 2015. Wir sind 70 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg. Und Sie wissen, was in Deutschland los war vor 70 Jahren. Die meisten, einige von Ihnen haben es ja erlebt. Was hier los war aufgrund der Egomanie eines Mannes, der ganz Deutschland ins Unglück gerissen hat. Mit seinem Ich bin, ein Volk, ein Reich, ein Führer, ich bin der Führer. Was so eine überzogene Egozentrik mit sich bringt, wenn ein Mensch sich zu Gott macht und ein Volk reinreißt in diesen Wahnsinn, wir sind das Herrenvolk und ich bin der Führer, muss ich Ihnen ja nicht sagen. Kurzum, es führt zu Katastrophen, wenn Sie Gott nicht den ersten Platz in Ihrem Leben geben. Und Salomo sagt es sehr deutlich, ich habe Gott zu wenig Platz in meinem Leben gegeben. Ich habe meine Weisheit, meine Gescheitheit, wie der Franke sagt, die Gescheitheit, wieder ein bisschen fränkisch, meine Gescheitheit habe ich an erster Stelle gestellt. Und Salomo ist ein ehrlicher Mann, ein großer Mann, der sagt, ich habe viel Gutes getan. Er hat ja auch Gutes getan, steht in der Bibel ja drin. Er ist der Könige. Aber die Schattenseite, wir schauen uns ja die Schattenseite an, nicht nur die Lichtseite. Die Lichtseite zeigt jeder sehr gerne. Aber die Schattenseite im Innersten zu zeigen, das ist Größe. Und Salomos Größe besteht darin, dass er uns seine Schattenseite, die verborgene Seite zeigt, nämlich, dass er, als er auf dem Höhepunkt seiner Macht stand und alle nach ihm sprangen und er alles haben konnte, eben verfiel in eine Egomanie. Ich brauche, ich will, ich begehre und ich denke und so bin ich. Und das hat ihn den Sturz von seinem Thron gekostet. Bitte.
Also was mir jetzt da bei diesen vielen Erklärungen, die Sie uns gegeben haben, kommt, ist das, wir bräuchten eigentlich die Sache jetzt mal in ein Wörterbuch, bezogen auf Wörter, die wir im Deutschen lesen, die aber jüdischen Ursprung haben.
Pass auf, da kann ich Ihnen helfen. Da gibt es ein Buch, das kostet Sie allerdings 150 Euro. Kennen Sie den Gesenius? Schreiben Sie auf, Gesenius. Das können Sie kaufen für 150 Euro. Schreiben Sie auf, es gibt ein klassisches, kennt ihr, ne? Gesenius. Wie Sie es hören, das können Sie am Montag für um 9 Uhr kaufen, in Bamberg oder wo Sie sind. Kaufen Sie es. Es kostet Sie 150 Euro. Es ist das Wörterbuch für alttestamentliche Forschung. Da haben Sie viel Kostbares drin. Das gebe ich Ihnen gleich noch was übrigens. Schreiben Sie auf, Gesenius ist der führende deutschsprachige Nachschlagekompass Nachschlage Kompass für alttestamentliche Worte. Da haben Sie alles drin. Von A bis Z, natürlich müssen Sie aber Hebräisch können. Die Worte stehen auf Hebräisch. Ja, ohne Hebräisch kommt man da nicht weiter. Aber dieses Buch gibt es am Markt, schon seit 100 Jahren. Und das ist das Buch, das jeder Student des Alten Testaments benutzt. Da haben Sie alle Verästelungen von Amal, was wir heute hatten, und von Kain und von Hevel. Gesenius. Aber Hebräisch lesen, das kann ich Ihnen nicht ersparen, das müssen Sie da schon. Und jetzt nenne ich Ihnen noch ein Buch übrigens, eine Perle. Die Namen der Bibel. Das kann jeder deutschsprachige Leser kaufen. Das empfehle ich auch in meinem Seminar. Die Namen der Bibel ist ein ganz großes, ein großes, kleines Werk. Das gibt es in der Paulus-Buchhandlung in Heilbronn. Da habe ich schon sehr viel geschrieben. Und das nennt sich, und das sind alle Namen der Bibel. Von A, Arimathea, Andreas bis Z, Zacharias. Alle Namen beider Teile der Bibel sind darin enthalten. Gründlich erklärt vor dem jüdischen Hintergrund, manchmal mit Doppelbedeutung. Das kann ich Ihnen schon mal als wichtiges Werkzeug mitgeben. Die Namen der Bibel von einem gewissen Schumacher, Heinz Schumacher, ohne H am Anfang. H. Schumacher, ein erstklassiges Werk, das kostet nur 17 Euro. Klicken Sie in jeder Buchhandlung, über Internet natürlich auch. Und da finden Sie alle Namen von Orten und Menschen. Auch so Städte wie Nazareth, Bethanien, Bethesda. Alles biblische Namen, natürlich jüdische. Alles wird hier erklärt. Da kriegen Sie schon mal einen tiefen Einblick in die Vielfalt und in die Spiritualität der biblischen Namen. Beide Teile der Bibel, die Namen der Bibel. Kostbar. Und das andere, wenn Sie eines Tages Hebräisch lernen, vielleicht können Sie ja mal in der Uni Bamberg oder irgendwo Hebräisch lernen, da empfehle ich Ihnen Gesenius. Da haben Sie wirklich alle Worte mit wunderschönen, tiefgründigen Erklärungen in diesem einen. Die Erklärungen sind auf Deutsch und die Worte sind auf Hebräisch. Der Gesenius ist ein deutsches Buch. So hieß der Mann. Und der hat ein Wörterbuch geschrieben für das Alte Testament. Und das Wort steht jeweils auf Hebräisch, zum Beispiel Amal. Das müssen Sie schon auf Hebräisch suchen. Aber dann erklärt er Ihnen die verschiedenen Verästelungen von Amal. Irdische Mühe, irdisches Trachten, irdisches Nachdenken. Das, was wir eben besprochen haben. Das erklärt er Ihnen auf Deutsch mit Stellenangaben. Das ist ein großes Nachschlagewerk mit allen feinen, verschiedenen Verästelungen. Da haben Sie auch den Hevel drin, da haben Sie den Kain drin. Alle spannenden Worte sind dort gründlich erklärt. Für 150 Euro Standardwerk für alttestamentliche Forschung. Buchstaben? Ja, noch einmal, das Wort selbst, das Sie suchen, ist Hebräisch. Denn ohne dem können Sie ja nicht arbeiten. Sie müssen Hebräisch lesen können, aber die Erläuterungen dazu sind auf Deutsch. Bitte.
Dann kann man es ja ganz schlecht finden, denn wenn man das nicht lesen kann, was ja
nicht. Dann, das geht nicht. Ohne Hebräisch geht es nicht.
Wenn, ich sage jetzt immer, das deutsche Wort in alphabetisch geordnet da wäre und natürlich auch, was es wichtig ist, an welchen Stellen wird es verwendet, sonst hat man den Bezug gar nicht.
Ja. Das Problem bei deutschen Worten ist halt, ein deutsches Wort ist immer eine Übersetzung. Ne?
Ja, ja.
Das genau. Ist also im Grunde unmöglich, jetzt so etwas zu tun.
Nur in Hebräisch. Nein, nur Hebräisch.
Das ist Althebräisch. Ich übertreibe jetzt mal von 2000 vor Christus, 1000 vor Christus, 0 oder 1000 nach Christus oder 2000 nach Christus. Welches Hebräisch?
Es ist, passen Sie auf, in streng genommen können Sie gar nicht mehr sagen, welches Hebräisch. Das Hebräisch der Bibel ist das moderne Hebräisch. Es hat sich nur geringfügig verändert, weil wir Juden, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, ja immer Hebräisch sprachen. Das Hebräisch zur Zeit Jesu deckt sich zu 99% mit dem Hebräisch des Königs Salomos und dem Hebräisch des Propheten Jesaja. Es ist ein homogenes Hebräisch. Aber noch einmal, was Sie eben gefragt haben, auch ohne die hebräischen Buchstaben lesen zu können, können Sie nicht seriös Bibelarbeit betreiben. Und wenn Sie den Gesenius sich kaufen, haben Sie ja schon einen Riesenvorteil, dass die Erläuterungen ja auf Deutsch stehen. Die Erläuterungen stehen auf Deutsch. Aber ersparen kann ich es Ihnen nicht, denn sonst arbeiten wir nicht seriös miteinander, die hebräischen Buchstaben zu lesen. Das müssen Sie entweder im Internet oder in einem Sprachkurs, Volkshochschule Bamberg, Nürnberg, München, wo auch immer, natürlich lernen. Ohne dem geht es nicht. Man kann eine Sprache nicht lernen, indem man ihr Alphabet, ihr grundlegendes Alphabet, nicht lesen kann. Alles andere macht ja dann Gesenius. Aber Hebräisch kann ich Ihnen nicht ersparen. Das geht nicht.
Hast du eine Empfehlung? Also gibt's die...
Hören Sie gerade die Dame, bitte. Darf ich Sie bitten, ich habe Sie gebeten, darf ich Sie bitten, in die Gruppe mit uns zu
kommen? Also, Frage.
Ja, bitte.
Frage. Hast du eine Empfehlung? Gibt es so etwas? Also eine Übersetzung, also praktisch, da hast du den hebräischen Text und daneben hast du eine deutsche
Übersetzung. Das hat er. Zeig uns das gerade mal. Ja? Thomas Ness hat das dabei.
So.
Naja,
aber da musst du auch
das ist natürlich auch alles altmodisch. Ne? Das ist die...
Na, so altmodisch ist das gerade. Das ist schon okay. Zeig uns das mal.
So sieht es aus.
Rechts Hebräisch, links Deutsch.
Der Tanach, also die 24
Bücher
der
hebräischen
Bibel. Und dann ist der hebräische Text mit Vokalisation. Und die Übersetzung von Leopold Zuntz. Das ist natürlich auch nicht die neueste.
Ja, gut, aber es ist eine gute hebräische Übersetzung.
Ja, ja,
es
ist eine gute Übersetzung.
Halt's noch mal
aber hoch, es ist auch mit Eitelkeit. Ne?
Ja.
Also wie bei Sinai.
Es ist, halt's noch mal hoch, bitte. Mach's noch mal auf. Das können Sie erwerben übrigens über Amazon und andere Buchhändler. Das heißt, die Heilige Schrift nach Leopold Sunz. Genau. War auch ein Übersetzer, ein Übertrager im 19. Jahrhundert vor Martin Buber. Der überträgt die Bibel. Nur, es wird Ihnen halt nicht viel nützen, wenn Sie das Hebräische nicht verstehen, Susanne. Das ist immer wieder das Thema. Denn rechts ist zwar Hebräisch, aber wenn Sie nicht Minimalkenntnisse der hebräischen Sprache haben, können Sie ja dort genauso chinesische Buchstaben aufbilden. Es nützt Ihnen ja nichts. Genau. Verstehen Sie? Es ist für diejenigen gedacht, darf ich noch mal kurz so, die es zumindest Grundkenntnisse haben. Ich mache Seminare, in denen ich eben manchmal kleine Abschnitte hier lese, rechts außen Hebräisch, links Deutsch. So durchziehe ich das Ganze. Aber Sie müssen schon versuchen, irgendwo mal in einer Hochdeutschen Woche immer Hebräisch zu lesen. Dann können Sie sowas nehmen und dann haben Sie so fast wie eine interlinear. Übrigens, es gibt auch interlinear-Übersetzung. Ja, ja. Wissen Sie, was interlinear ist? Was ist das? Interlinear bedeutet, das gibt es auch für an den Universitäten, da haben Sie einen Satz in der Bibel, da wird Wort für Wort unter dem hebräischen Wort das deutsche Wort geschrieben. Zum Beispiel Bereshit bara Elohim. Dann steht drunter, im Anfang Bereshit bara schuf Himmel den Gott. Da wird jedes Wort direkt untereinander, interlinear, zwischen den Zeilen, ist eine direkte Übersetzung, Wort für Wort. Bereshit bara Elohim. So dass Sie sehen können, welches Wort punktgenau welcher Übersetzung entspricht. Das können Sie auch kaufen. Das gibt es in Tübingen bei Mohr, bei Siebeck oder Mohr. Das müssen Sie einfach nur im Amazon eingeben oder in der Buchhandlung. Interlinear Übersetzung der Heiligen Schrift. Das ist sehr teuer und jedes Buch ist fast so dick wie dieses hier. Aber da haben Sie Wort für Wort und können keine Verwechslungen machen. Denn hier kann es ja passieren, dass Sie sich fragen, welches Wort im Deutschen entspricht denn welchem Wort im Hebräischen. Das lohnt sich schon für Sie. Sie sehen, es gibt durchaus Werkzeuge in der deutschen Sprache, die Ihnen weiterhelfen. Nur noch einmal, ohne Hebräisch lesen zu können, ohne die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets lesen und verknüpfen zu können, kommen Sie nicht weiter. Ich kann Ihnen auch Wörterbücher anderer Art empfehlen. Es gibt Werkzeuge, aber die Arbeit kann ich Ihnen nicht abnehmen, Hebräisch zu lernen. Zunz, darf ich Sie bitten? Leopold Zunz. Leopold Zunz ist der Übersetzer. Z-U-N-Z. Hallo. Z-U-N-Z. Leopold Zunz. Kriegen Sie in jeder Buchhandlung etwa 35, 40 Euro. Gar nicht mehr teuer. Deutsch, Hebräisch, die Heilige Schrift von Leopold Zunz. Rechts Hebräisch, links Deutsch.
Ich kann da folgenden Vorschlag machen. In den Buchhandlungen liegen die wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht vor.
Muss man bestellen, kann sein. Bestellen. Richtig.
So, jetzt kann ich nur Folgendes vorschlagen, was ich seit Jahren mache. Dort, wo es Universitäten gibt mit theologischem Studium, kann man in der Regel auch reingehen und die haben sehr große, für die Studierenden sehr große Bibliotheken.
Richtig.
Die kann man sich dort ansehen. Die wenigsten kann man sich ausleihen, weil die eigentlich für die Dozenten und die Studierenden da sind. Aber man kann es zumindest mal ansehen.
Ja, aber noch einmal, Sie kommen nicht um den Punkt herum, Hebräisch zu lernen. Sie können sich noch so viele Bücher im Vatikan oder in Jerusalem anschauen. Wenn Sie nicht am Montag früh die Entscheidung treffen, Hebräisch minimal zu lernen, Sie müssen ja keine dicken Arbeit auf Hebräisch haben. Wenn Sie das hebräische Alphabet nicht lernen, nützt Ihnen das nichts. Verstehen Sie, sonst stehen Sie da wieder Oxford-Berg, fränkisch gesprochen, und können es nicht lesen. Darum empfehle ich Ihnen, versuchen Sie, Minimalkenntnisse des Hebräischen zu erlangen, denn sonst können Sie es einfach nicht lesen. Okay, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich will noch etwas mit Ihnen besprechen. Und zwar, schauen Sie noch mal kurz auf Seite 390. 390 bitte in unserem Text. In der Mitte, ich da, 390. Meine Weisheit habe ich groß gemacht und gemehrt über alles, was vor mir über Jerusalem war. Und mein Herz hat viel eingesehen, Weisheit und Kenntnis. Und nun gab ich mein Herz daran zu erkennen, Weisheit und Kenntnis als Tollheit und Narrheit. Gleiten Sie aus diesen Sätzen ab, bitte. Sagen Sie es in Ihren schönen Worten. Was sagt er? Ganz tief. Bitte tief in den Text schauen. Ich erkannte, dass auch dies ein Trachten nach Wind war. Denn in einer Fülle von Weisheit ist Verdrusses die Fülle. Und wer Kenntnis mehrt, mehrt Schmerz.
Das ist wieder die menschliche Weisheit.
Genau. Dankeschön.
Hat er erkannt, dass ihm das nicht alles ist?
dieses Materielle, sondern dass es darüber hinaus
geht. Ja, und selbst in der Weisheit, die ja immateriell ist, sagt er ja, er hat ja versucht zu forschen und zu forschen und zu forschen. Und er sagt, selbst wenn ich meinen Kopf noch so sehr verrenke.
Und er sagt auch Sokrates, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich.
Genau.
Der Kreis des Wissens, wenn der größer wird, dann wird auch die
Unkenntnis. Genau. Sie können nämlich Folgendes machen, den Satz müssen wir vom Mittagessen aussprechen. Sie können Götzendienst aus allem machen. Ich kann aus Silber Götzendienst machen, ich kann aus Gold Götzendienst machen, ich kann aus Weibergeschichten Götzendienst machen, ich kann alles missbrauchen. Ich kann auch die Weisheit missbrauchen, sagt er. Wenn ich die Weisheit überdrehe, wenn Sie es notieren, vor der Mittagspause, mache ich aus Weisheit und aus Erkenntnis sogar auch einen Götzendienst. Mein Rabbi sagt immer, schau dir die Philosophie der Griechen an. Die Griechen, Sokrates, Plato, Aristoteles, waren sicherlich gescheite Köpfe. Aber mein Rabbi sagte mir immer in Amerika, wozu hat es geführt? Sie haben es dennoch getrieben wie die Wilden mit Männern und mit Frauen, führten ein amoralisches Leben, haben öffentlich onaniert, das ist alles bekannt. Dann fragt mich mein Rabbi, was ist das für ein Leben? Was ist das für ein Leben, wenn du zwar Weisheit aufhäufst, dich aber benimmst wie das letzte Schwein? Und das ist bekannt, da spreche ich nicht schlecht über die drei Philosophen. Es ist bekannt, dass die Moralität der Griechen unter aller Kanone war. Man treibt es mit jedem und man hat keine Verantwortung irgendeinem Gott gegenüber, weil es ja keinen monotheistischen Gott gibt. Und da sagte mir mein Rabbi, es nützt herzlich wenig. Es nützt absolut nichts, wenn du sagst, ich habe studiert. Oder ich habe Plato studiert. Oder ich habe Sokrates. Wenn du dein Leben nicht danach ausrichtest, dein Leben, wie Jesus auch sagt, wenn du an deinen Früchten nicht erkennt, wes Geistes Kind du bist, kannst du deine ganze Weisheit vergessen. Ich wiederhole den bitteren, aber wichtigen Satz. Wenn an deinen Früchten nicht erkennbar ist, Jesus von Nazareth, der Jude, genauso Jude wie König Salomo, wenn an deinen Früchten, an deinen Werken nicht erkennbar ist, dass du ein gottzentrierter Mensch bist und dass die Weisheit Gottes über die Weisheit deines Egos hinausgeht, kannst du deine gesamte, aufgehäufte, kumulierte Weisheit vergessen. Punkt. Das ist Jesus und das ist auch Salomo. Und den Punkt bitte ich Sie auch aufzuschreiben. Denn er sagt ja, denn in der Fülle von Weisheit ist verdrusseste Fülle. Es führt dich nicht weiter. Selbst wenn du noch so viel Descartes liest, wenn du noch so viel Sokrates oder Plato liest, du kommst nicht weiter. Wenn das entscheidende Thema, nämlich dass du dich um Gott zentrierst, was Augustinus ja auch erkannt hat in seinem Leben, wenn du dein Leben nicht auf Gott ausrichtest und die Weisheit Gottes, Chochmat Elohim, die Weisheit, die Gott uns eingibt, nicht die wir uns selbstständig ausdenken. Wenn du die Weisheit Gottes nicht zum Zentrum deines Lebens machst, wirst du früher oder später unbefriedigt enden. Und das sagt er eben mit Verdruss. Verdruss heißt ja so viel im Deutsch Unbefriedigtheit, Unzufriedenheit. Und noch etwas, wer Kenntnis mehrt, mehrt Schmerz. Was kann er damit meinen? Was denken Sie, wieso kann man Schmerz mehren, wenn man Kenntnis mehrt?
Ja, einer, der mehr weiß, kann mehr Schwierigkeiten sehen, kriegen.
Genau.
Dummer ist eigentlich immer glücklich.
Bitte?
Ein Dummer ist immer glücklich.
Ja, ein Unwissender, genau. Warum? Warum
denken kann, Sie an die Parsifal-Geschichte?
Genau. Also oder was noch?
Tor,
warum kann mehr Weisheit mehr Schmerz? Was
die
denkst?
Komplexität dessen, genau. Der Welt und allen wird damit weiter wachsen.
Richtig.
Ich sehe die Unendlichkeit,
richtig.
Die
da hineinsteigen. Richtig. Und vor allem, ich kann mit Weisheit allein Phänomene des Lebens nicht erklären. Wenn ich noch so viel Weisheit oder Erkenntnis habe, kann ich die tiefen Fragen des Lebens nicht erkennen, und das merke ich auch in meinem Leben, werde ich irgendwann bittere Enttäuschungen erleben.
Trotzdem denn
ich kann
Antrieb, mehr Weisheit
zu aber erlangen. Wenn es nicht die göttliche Weisheit ist, komme ich nicht wirklich weiter. Man versucht es, aber wenn ich nicht die göttliche Weisheit habe, kann ich nicht wirklich die Fragen des Lebens, die Gott ja in mein Leben hineinstellt, beantworten. Ich wiederhole, wenn ich die Fragen des Lebens, Tod, Krebs, Krankheit, früh verstorbene Männer, früh verstorbene Kinder, es gibt ja furchtbare Geschichten auf der Welt, Betrug, Ehebruch, es gibt ja grauenvolle Dinge auf dieser Erde. Wenn ich nur mit menschlicher Weisheit, Paulus sagt das auch, wenn ich mit menschlicher Weisheit, 1. Korinther 13, wenn ich mit menschlicher Weisheit versuchte, etwas zu lösen, wäre ich ein armer Hund, wäre ich ein Gescheiterter. Paulus sagt auch, wenn ich nicht die Liebe und die Liebe Gottes natürlich in mir hätte, könnte ich nicht leben. Nur die Weisheit alleine führt mich nicht dazu, die schwierigen Fragen des Lebens, die katastrophalen Fragen des Lebens zu beantworten. Und das meint er nach meinem Dafürhalten mit, da steigt der Schmerz, weil die Enttäuschung, die Verbitterung eben dadurch steigt, dass mir die Weisheit letztlich auf die Fragen des Lebens, auf die entscheidenden Fragen des Lebens keine Antwort gibt.
Also als Person muss ich mich auch als Person mit Gott auseinandersetzen. Also wenn ich sage jetzt, Gott ist schon seit langer Zeit, also immer schon irgendein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, aber glücklich wird man da auch nicht so, weil man muss ja immer weiter suchen. Und man,
werden also auch alles Denken von Gott und alles, was man weiß, auch von Kirche und alle Theologie, ist ja auch nur ein, das ist auch nicht menschlich und nicht.
Naja, aber,
ich glaube, es kommt darauf an, dann die Hingabe.
Ja.
Dass ich mich Gott
heimgebe. Ja, das werden wir auch machen, das kommt noch. Genau, Bruder? Ich wollte zu unserem Buch etwas sagen. Bevor Sie Ihrem Kind sagen, Ihren 10 Kindern, und jeder seinem Kind, hört zu, du musst an Gott hangen, schauen wir uns einfach die Reihenfolge im Buch, des Buch Kohelet an. Zunächst mal ist ja Kohelet in einem Prozess des Loslassens. Bevor Sie etwas angehen, müssen Sie ja loslassen. Das möchte ich noch als Gedanken vorschieben, bevor du sagst, du gehst zu deinen Kindern und sagst, fürchte Gott und lebe eine Hingabe, auch was er sagt. Aber wichtig ist gerade, weil wir materielle Wesen sind. Wir leben ja in einer materiellen Welt. Auch Salomo lebte in einer materiellen Welt. Bei ihm gab es noch kein Navi und kein Internet und kein Google, aber es gab bei ihm auch Verführungen ohne Ende. Steht ja im Buch der Könige drin. Auch er war verführbar durch Äußerlichkeiten, durch Glanz. Und dennoch sagt er, bevor er zum Eigentlichen kommt, ich muss erstmal loslassen. Er sagt ja, ich lasse los und das ist Tant und das ist Äußerlichkeit und ich habe das gemacht. Er kommt nicht sofort zum eigentlichen Punkt, zum durchdringenden Punkt, ich brauche Gott. Das heißt, Kohelet will uns sagen, zuerst mal musst du erkennen, was nicht taugt, bevor du erkennst, was taugt. Ich wiederhole, die Botschaft, die Kohelet uns und allen Generationen schenkt, erstmal muss ich erkennen, was nicht taugt, bevor ich erkenne, was taugt. Oder anders ausgedrückt, erst muss ich erkennen, was versagt hat, was mir auf keinen Fall helfen kann, bevor ich dann in meiner Not, in meiner Enttäuschtheit, in meinem Verdruss, wie er sagt, suche und mich öffne für das, was mir wirklich Fülle und Reichtum gibt. Schauen wir uns nur das Buch an. Er sagt ja nicht sofort, ich brauche Gott und Gott ist die Fülle. Das kommt ja erst später, was Sie sagten, das kommt ja noch. Aber am Anfang bleiben wir bitte beim Text, sauber beim Text. Muss ich erst mal erkennen, was mir Schiffbruch in meinem Leben produziert hat. Nämlich dieses ständige Fixiertsein auf das, wovon ich denke, dass es für mich gut ist, weil ich zu sehr im Ego, in der Egozentrik stecke.
Ich wollte noch was sagen? Ja, eigentlich was ganz Wichtiges. Und zwar diese Katastrophe, die der Egozentriker vor 70 Jahren beendet hat. Wir erleben zurzeit auch eine Katastrophe, und zwar in einer sehr intensiven Gottbeziehung. Also auch Religion, auch Gottbeziehung, jetzt zitiere ich Ratzinger, kann Pathologien enthalten. Und ja. Zwar ganz schlimme.
Ja.
Nämlich dann, ich führe die Sache Gottes. Ich mache es so, dass die Welt göttlich wird. Also der hat sich ja nur mit Weisheit, Reichtum und sonst was. Aber die, Sie wissen alle, wer gemeint ist, die wollen die Sache Gottes führen, damit eben die ganze Welt zu Gott bekehrt ist. Und zwar mit Mitteln, die ja, der Vernunft. Also dagegen hilft eigentlich nur Demut und Vernunft.
Demut haben wir vorhin genannt, genau.
Ja, ja.
Demut, Einsicht und möchte ich. Einsicht Vernunft. Gefällt mir besser. Ja, Einsicht. Das kommt von Gott.
Eine Einsicht. Nur, auch das ist eine Gefahr. Also ja. Wir sind da auch von der nicht gefeit davor.
Genau.
Vor Katastrophen.
Und gerade in unserer Zeit, wenn ich den Satz nochmal sagen darf, gerade in unserer Zeit 2015 merken wir, so viele Menschen versuchen im Äußeren ihr Glück kaufen und Wellness und Lifestyle und Fun, all diese äußeren Dinge. Und dennoch sind so viele Menschen krank, so viele Menschen, die nie zuvor hatten wir so viel Selbstmorde, Parkinson, Krebs, MS, schauen sich die Internetberichte an, schauen sich auch Fachzeitschriften an. Die Kliniken sind voll. Die psychiatrischen und die psychotherapeutischen Kliniken sind übervoll. Die alternative Medizin explodiert, weil Menschen eben merken, dass der wahre Sinn des Lebens, die wahre Fülle des Lebens, nicht nur darin besteht, dass ich eine Villa habe und noch ein Auto habe und noch mal geshoppt habe und noch mal ein Dior-Parfum oder Lacoste-Hemdchen gekauft habe, das nützt nichts. Es ist zwar der Geist unserer Zeit, aber für mich ist es ein Ungeist. Was in unserer Gesellschaft angesprochen, und Sie wissen es ja genauso gut wie ich, wir leben ja alle in der gleichen Gesellschaft, dieser Wahn, der heute läuft mit Kosmetik und Cremes und Shopping und Schieben und in Amerika, wo jede dritte Frau, die sich die Haut zupfen und schieben lässt, das ist nicht wirklich das, was uns die innerste Erfüllung gibt. Denn Marie sagte, im Innersten ist unsere Seele und die sehnt sich nicht nach Konsum, sondern die sehnt sich nach Gott.
Darf ich was ergänzen? Das mit der Vernunft gefällt mir sehr gut, auch im Kantschen Sinne. Die muss sogar stärker sein. Die Einsicht kann später kommen oder wird vielleicht kommen. Dazu dient ja auch unsere naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir müssen nüchtern drangehen und nicht gleich eine Setzung vornehmen. Also Vernunft scheint mir die einzige Gabe zu sein.
Aber ich möchte sagen, schon eine göttliche Vernunft. Eine Vernunft, die nicht nur durch das Ego kommt.
Nein, nicht durchs Ego, aber sie ist mir halt gegeben als ein Ganzes. Ich kann das nicht trennen.
Das kann ich, aber man kann sie schon trennen. Aber wenn Sie spüren, dass Gott Sie inspiriert, wir haben ja das schöne deutsche Wort Inspiration, das Salomo auch benutzen wird. Inspiration kommt von Spiritus. Da ist der Geist Gottes in Ihnen. Ich mag das Wort Inspiration. Inspirieren kennen Sie alle. Wir sprechen alle Deutsch. Und das Wort inspirieren kommt von Spiritus Sanctus, der Heilige Geist. Für mich ist eine Vernunft, die inspiriert und inspirierend ist, die wahre göttliche Vernunft.
Ja, aber das weiß ich ja nicht, ob Sie jetzt gerade...
Doch, ich kann mich ja Gott öffnen. Also, ich kann mich ja Gott öffnen dabei. Dann akzeptiere ich auch Ihr Denken, wenn ich es göttlich vernünftig definiere. Das hier wollte jemand.
Das,
Thomas.
Aber ich denke, der Salomo hat es alles auf einer experimentierenden Ebene gestellt. Er hat es einfach ausprobiert. In
richtig.
Leben. Und das ist, denke ich, dann zu sagen, weil er gesagt hat, dass man den Kindern sagt, also suche erst Gott. Ja, aber erst muss diese Suche Gott eine experimentierte Erfahrung im Leben sein. Und ich denke, der Salomo war der, der hat halt alles ausprobiert. Mhm.
Das glaube ich eben.
Und deswegen ist er zu diesem Schluss gekommen und hat mit seiner von Gott gegebenen Vernunft in seinem Herzen das beschlossen.
Also
so sehe, denke ich, weil die Vernunft ist auch eine Sache, die ist von Gott gegeben. Und ob die, das Gefahr, die Gefahr, wo ich halt sehe, ist zum Beispiel mit dem Herz. Wir verbinden mit dem Herz das sehr gefühlsmäßig.
Und das ist nicht das, was der Orientale meint, genau. Wo sitzen im biblischen Denken die Gefühle? Das wissen Sie. In den Nieren. Du prüfst mich auf Herz und Nieren. Kennen Sie? Bleiben wir nur bei der Bibel. Der Psalmist sagt, du prüfst mich auf Herz und Nieren. Nieren sind für den Orientalen, die wir ja die Bibel lesen, der Sitz der Gefühle. Herz ist immer Sitz einer Einsicht, einer Weisheit. Kann aber eben auch eine menschliche Weisheit sein, wenn...
Und deswegen habe ich vorhin gedacht, diese Kenntnis von vorhin, das Problem ist, wenn man so große Kenntnis erfährt, dann hat man auch die Möglichkeit, oder man denkt, man könnte was ändern. Aber wenn man was ändern will, hat man auch immer Gewalt mit. Mhm. Und das beschneidet die Freiheit des anderen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist. Das ist ein Konfus, aber mit Kenntnis kann man auch viel Gewalt machen.
Richtig. Und darum sagt er, und darum ist die göttliche Erkenntnis eben wichtig. Genau. Darum, damit ich keine Gewalt ausübe, sagt er, muss ich über kurz...
Gott hat uns in der Freiheit.
Der Freiheit, uns durchzuringen zu ihm. Und das hatten wir vorhin schon zum Thema Gut und Böse. Wer wollte noch was sagen? Ja. Thomas wollte noch die... Thomas und noch ein letzter. Noch, gerade noch die Schnelle, damit sie nicht traurig sind. Ganz kurz, ganz kurz.
Ja, ja, ich wollte eben nur das, was ich vorhin gesagt habe, ausprobieren halte ich nicht für das richtige Wort, weil er hat es ja gut gemeint, er hat ja seine Rolle gehabt als König in Israel.
Gut, aber mich hat es schon ausprobiert. Er hat schon ausprobiert. Er war verführbar, das sagt die Bibel deutlich, er war verführbar durch den Luxus seiner Zeit. Er war nicht nur der wohltätige König, als den Sie ihn darstellen. Er war auch ein Egozentriker. Lassen Sie das bitte zu. Aber nicht nur, es war auch purer Luxus, den er sich hätte ersparen können, sagt die Bibel deutlich. Lesen Sie bitte heute in der Mittagspause 1. Könige 3 bis 10. Aufgabe.
Ja, das habe ich gelesen und da ist der Mord seines Bruders, damit hat er gefestigt seine Stellung.
Noch einmal, bitte lesen Sie gründlich, bitte Hochdeutsch, er hat einen Luxus verschwendet, den er hätte nicht verschwenden müssen. Lesen Sie noch einmal gründlich die ersten drei Kapitel.
Ich wollte eigentlich nur...
Was sagen?
Was Sie eigentlich schon sagen.
Ja, nämlich?
Das Ganze ist sehr komplex und sehr schwierig. Und das eine ist mir das bei ihm dargestellt, was er alles gemacht hat und was da nicht wichtig war oder sonst was. Aber es wurde öfter von Erkenntnis gesprochen und auch göttliche Erkenntnis. Sind wir als Menschen dazu überhaupt in der Lage, göttliche Erkenntnis zu haben? Oder kann es nur ein Geschenk Gottes sein?
Gute Frage, werden wir um 15 Uhr machen. Gute Frage für 15 Uhr. 15:15 Uhr, gute Frage. Bitte in der Mittagspause, ich darf Sie einladen, schauen Sie weiter im Text nach. Wenn Sie sich nicht nur ausruhen wollen, lesen Sie weiter. Er arbeitet sich immer mehr durch zu dieser Frage von uns allen. Wie komme ich denn zur Gottesbeziehung? Bitte am Text bleiben. Bitte gründlich den Text lesen, nicht nur rumphilosophieren. Thomas, letztes Wort.
Ja, lässt sich jetzt schwer kurz fassen.
Kurz, versuch es
ganz schnell. Also der Mensch wird sich selbst nicht entrinnen. Er hat diese Unendlichkeit in sich als diesen Hauch Gottes. Und wenn er den nicht bei Gott erfüllen kann, dann wird er Ersatzbefriedigungen suchen.
Finde ich wunderschön.
Es wird der Alkohol sein, es wird irgendeine Bodenlosigkeit
sein,
eine Sünde.
Gefällt mir sehr gut.
Und deswegen ist Vernunft setzt auf Maß, ist begrenzt. Ist zu unaufregend gegenüber diesem Trieb im Menschen. Wenn dieser Ego-Trieb nicht an der Wurzel geheilt wird, und das ist dort, wo der Mensch Gott begegnen kann, dann wird der Mensch immer wieder ausreißen.
Großartig.
Das ist die Tragödie des
Menschen. Auch viel Wissen und Ausbildung, sonst kommt keine Vernunft.
Ja, ohne
Vernunft.
Naja, aber schon göttlich. Aber lassen Sie mal die Vernunft bitte vom Grant weg. Ich möchte Sie bitten, dass Sie nicht so sehr, wir machen kein Philosophieseminar, sondern lassen Sie wirklich zu, Sie sind in einem religiösen Seminar, in einer religiösen Einrichtung. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, nicht so sehr auf Kant rumzureiten. Wir machen keine kantianische Philosophie, sondern es geht darum, wie festige ich meine Beziehung zu Gott. Das ist das Thema unseres Seminars. Und da geht es schon darum, das sagt die Bibel, und wir machen Bibelarbeit. Die Bibel sagt, du hast die Möglichkeit, Thomas Ness, und Sie haben es ja schon angedeutet, vorhin Sie auch, dass es die Möglichkeit gibt, wie werden wir noch sehen, um 15.15 Uhr, sich an dieses göttliche Mysterium in uns anzuknüpfen. Ich wiederhole und lade Sie ein, in der Pause darüber nachzudenken. Es gibt eine Möglichkeit, sagt die Heilige Schrift, und wir schauen uns bitte nur die Heilige Schrift an. Ich mache mit Ihnen keine Philosophiespielerei. Das ist mir viel zu unwichtig. Die Theologie, die Heilige Schrift, das kostbarste Buch, das wir haben, sagt, dass wir sehr wohl die Möglichkeit haben, in eine Theologie, in eine Gottesbeziehung hineinzukommen, die unendlich tiefer ist und tiefere Antworten gibt als alles menschliche Trachten. Das sagt die Heilige Schrift und unser Kohelet. Dankeschön. Mittagspause, 14.30 Uhr Kaffee trinken, 15.15 Uhr Fortsetzung unseres jüdisch-christlichen Lehrhauses. Dankeschön. Applaus